Also wir hatten überhaupt keine Ahnung, auf was wir uns einlassen, wie groß das wird, wie teuer das auch wird, als wir dann die Rechnung vom Hotel hatten und gesehen haben, was da so alles auf uns zukommt. Und gedacht, hoffentlich kriegen wir das Ding voll. Mhm. Und dann waren wir relativ schnell bei Break-Even. Ne?
Wir haben eigentlich, als wir dann die Konferenz eröffnet haben, haben wir beide erstmal geheult, weil das einfach der ganze Stress von uns abgefallen ist, wir uns da mehr oder weniger in den Armen lagen und die Leute haben einfach gejohlt, ja, weil die haben das gesehen, das war ein Happening, das kann man sich, habe ich auch so nie wieder erlebt.
Ja, hallo, das ist Organisationen entwickeln, dein Become Better Podcast. Wir bei Become Better wollen Führung und Arbeit wirksam gestalten und natürlich eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Unternehmerin, Autorin, Organisationsberaterin und natürlich hier heute dein Host im Become Better Podcast. Und ich freue mich riesig, denn ich bin selber zu Gast heute hier im Neuland Playground. Und hier neben mir sitzen zwei ganz besondere Gäste, auf die ich mich auch schon sehr freue und die seit langer Zeit miteinander kooperieren, nämlich einmal Guido Neuland,
hallo,
der ganz wesentlich mit beeinflusst hat, wie Neuland heute am Markt dasteht, und Holger Scholz, der Gründer der Kommunikationslotsen. Neuland ist Qualitätsmarktführer für Materialien und Systeme rund um Konferenzen, Tagungen, Workshops, Meetings und bietet vom nachhaltigen Marker über Flipchart-Systeme und andere Tafelsysteme alles an, was du so brauchst. Und hat sogar eigens entwickelte Tools für die Facilitation Community. Und das ist auch schon ein Stichwort, das wir uns gleich ganz besonders angucken möchten. Ja, Guido, wenn du dich hier so im Neuland Playground umschaust,
ja,
was erinnert dich denn an den Moment, als ihr beide euch auch getroffen habt und Neuland auch Impulse in die Zukunft gegeben habt miteinander?
Also, wenn ich mich im Playground umgucke, dann ist das die Graphic Wall, die da drüben steht. Weil wir, also ich kenne Holger jetzt seit 2005 und wir hatten kurze Zeit vorher gemeinsam mit Ursula Arztmann, die ich in der Schweiz auf einem Workshop kennengelernt habe, die erste Graphic Wall entwickelt, also eine Spezialtafel für Visualisierer, Graphic Facilitator. Und die haben wir 2004 auf den Markt gebracht. Und in 2005 hatten wir dann eine Anfrage für eine internationale Konferenz in Bad Honnef, IAF-Konferenz. Und ich hatte eigentlich gar keine Ahnung, was das wirklich ist, also ein Facilitator. Ich dachte, weil wir diese Graphic Wall entwickelt haben, ein Graphic Facilitator ist, also ein Facilitator ist immer ein Graphic Facilitator. Und wir hatten die Wand, wir waren total stolz drauf. Und dann haben wir gesagt, das ist ja super, das ist die Konferenz, da müssen wir hin, weil wir haben die Tafel dafür. Was eigentlich ein krasses Missverständnis war, weil ein Großteil von Facilitation ist eigentlich nicht wirklich Graphic Facilitation, sondern das ist ja nur ein Teilaspekt der kompletten Methode. Und durch dieses, in Anführungsstrichen, Missverständnis sind wir damals Hauptsponsor dieser Konferenz geworden. Und da habe ich dann Holger, Roswitha und Martin Hausmann kennengelernt.
Ah, das heißt, das hättet ihr sonst gar nicht gemacht und du dachtest...
Ich hätte das also nicht gemacht, weil der Facilitator an sich ja häufig eigentlich auch mit normalen Bordmitteln arbeitet, mit einer Pinnwand, mit einem Flipchart. Und ich fand dieses Visualisierungsthema so spannend. Das wollte ich halt ganz. Wir hatten diese Wand, wir waren die Ersten. Es gab weltweit eigentlich keine andere Tafel, die das konnte. Mhm. Es gab eigentlich nur Pinnwände und in Amerika hat man mit großen Hartschaumtafeln, die man auf Staffeleien stellt, gearbeitet. Und die wollte ich gerne nach vorne bringen. Und dann habe ich gesagt, da gehen wir hin, das nehmen wir. Also wir stellen die Tafel davor und haben. Ursula Arztmann war damals auch noch mit auf der Konferenz. Mhm. Und. Ja, und dann war es halt komplett anders, ne?
Ja.
Und aber eigentlich im Rückblick auch diese Fehleinschätzung auch tatsächlich ein Glücksfall, weil wir uns damals kennengelernt haben. Und haben wir uns relativ schnell, relativ gut verstanden. Es war teilweise ein bisschen lustig. weil ich da gar nicht drauf vorbereitet war, was mich da so erwartet. Also weder auf die Antrittsrede in Englisch und das Meet the Sponsor, wo dann Leute kamen und gedacht haben, da kommt jetzt einer im Anzug. Ja. Aber ich war dann der den Stand aufgebaut hatte und dann da unten auch das präsentiert hat, was er mitgebracht hat, bis zur Tombola, wo mir dann bei der Präsentation der Kofferdeckel zugefallen ist und ich mir fast den Finger gequetscht habe. Und ja, aber es waren die Gespräche, die wir dann im Nachhinein hatten. Ich kann mich entsinnen, wir standen irgendwie auf so einer Treppe, auf so einer Stahltreppe und haben uns dann unterhalten. Und dann hat Holger gesagt, ich habe so das Gefühl, wir sollten irgendwie was zusammen machen. Er hatte damals ein großes Projekt mit DHL, von dem hat er so ein bisschen erzählt. Da war er in den Prozessen drin. Und das hat dann auch schon dazu geführt, dass wir da ins Boot gekommen sind. Mhm. Also haben dann auch Tafeln speziell für die gemacht und auch damals schon erstmals bedruckte Marker und bedruckte Magnete.
Okay, ja. Super. Vielleicht erstmal ein bisschen. Nein, es ist ja total spannend. Ich hänge dir ja selber schon an den Lippen, weil was für ein Momentum, ne? Also ein Missverständnis und du kommst zur Konferenz und dann diese Begegnung und dann kommen die ganzen Erinnerungen ja auch schon wieder hoch. Vielleicht kurz zu dir, wenn du das jetzt so hörst, kannst du dich noch genauso lebhaft dran erinnern und sag doch vielleicht noch mal 2, 3 Worte. Was war denn das überhaupt für eine Konferenz?
Ja, wir waren ganz stolz, dass wir die IAF, International Association of Facilitators, halt nach Deutschland holen konnten. Wir waren da schon ungefähr 5 Jahre Mitglied. Und das war halt international, 22 Nationen, großer Konferenzsaal, ich glaube 220 Teilnehmer. Und da waren wir wollten quasi Facilitation, der Begriff war ja noch nicht so bekannt, im deutschen Sprachraum bekannter machen. Und der ging eigentlich über Großgruppenarbeit durch die Tür, hauptsächlich damals.
Wann war das jetzt nochmal?
2005.
2005, okay.
Genau. Und ich selber war Mitglied bei der IAF und habe in Amsterdam auf irgendeiner Konferenz World Café kennengelernt. Das war, glaube ich, 2002 oder so. Und da war eine Amerikanerin, die hat dann visualisiert, auch dazu bei diesem Harvesting, also bei der Ernte des World Cafés. Und ich war total geflasht und bin nach Hause gefahren und habe dann auch ganz viel visualisiert und versucht, irgendwie das mehr in unsere Praxis reinzuholen. Ein Satz noch, dann haben wir den Martin, oder ich habe den Martin Hausmann gekannt als Grafikdesigner und eben auch Illustrator und habe den einfach gerne immer mitgenommen auf irgendwelche Großgruppen. Und der hat da eigentlich diesen Stil auch entwickelt, der dann später auch Bicablo werden sollte.
Okay, da kommen wir gleich dazu, da müssen wir noch ein bisschen sortieren, aber klar, die Geschichte ist vielfältig. Und dieses Momentum, ihr habt euch getroffen, ihr habt irgendwie gemerkt, jetzt, wie war das für dich, da kommt so einer und bringt da seine neuen Tafelsysteme, war das für dich auch so, dass du sagtest, wow, toll, sowas braucht die Facilitation Community, oder war das erstmal so, dass du eher ihn als Typ interessant fandest und dachtest,
das sowieso.
Da ist irgendwie Potenzial für eine gemeinsame Geschäftspartnerschaft oder so.
Ja, ich glaube, dass wir relativ schnell so unprätentiös direkt miteinander auf einer tiefen Vertrauensbasis, ich glaube auch das Wort Freundschaft wäre da jetzt nicht so hochgegriffen, entwickelt haben. Und wir hatten beide Bock. Ne? Also wir hatten Bock und wir wussten, da ist Musik drin und der Guido hat auch für uns ganz viel Ideen gehabt, dass er zum Beispiel gesagt hat, ja, weißt du was, die Leute lesen ja nicht mehr, wenn ihr eure guten Methodenwissen rüberbringen wollt, dann könnt ihr nicht noch ein Buch machen, dann sind wir zum Beispiel auf die Lernlandkarten-Idee gekommen. Also wir haben uns, ich wiederum habe dann gesagt, wie wäre es mit ein paar mehr Farben im Moderationskoffer? Also wir haben einfach kreativ, das war eigentlich ein Feuerwerk, wenn ich gerade so drüber rede, kommt mir das so.
Das heißt, wir können uns aber bei dir bedanken, dass es jetzt diese ganzen verschiedenen Farben gibt,
oder? Ich glaube, der Guido wäre da auch selber drauf gekommen, aber wir haben auf jeden Fall mit dunkelgrün und dunkelrot und dunkelblau sind wir nicht weitergekommen.
Ja, genau. Okay, gut. Jetzt ist es ja so, es gibt ja öfter im Geschäftsleben solche Begegnungen. Ja, man trifft sich, findet sich irgendwie nett, hat das Gefühl, da geht was. Und nicht jede Kooperation wird ja dann wirklich was, sondern da müssen ja schon beide Seiten viel dafür tun. Vielleicht erstmal so, wie ging es dann weiter? Also wie habt ihr es geschafft, das auch zu verstetigen miteinander? Habt ihr euch irgendwelche Meeting-Routinen überlegt oder lief es einfach so? Hat es sich so entwickelt? Wie hast du es wahrgenommen, Guido?
5 Runden, das bedeutet mir viel. Nicht wegen der Zahl, sondern wegen der Menschen, die ich in diesem Kurs schon begleiten durfte. Führungskräfte, BeraterInnen, UnternehmerInnen, die danach mit einem anderen Blick auf ihre Organisation schauen. Die mir danach noch schreiben, dass sie vor wichtigen Terminen nochmal in den Unterlagen blättern. Das ist der Anspruch unserer Fortbildung, systemische Organisationsgestaltung und Führung nicht folgenlos zu bleiben. Du lernst, wie Organisationen wirklich ticken, du probierst das Gelernte direkt in deiner Praxis aus und du schließt ab mit einem Zertifikat und einer Gemeinschaft, die bleibt. Season 5 startet Anfang September 2026. Melde dich jetzt noch an unter akademie@become-better.org oder schau in die Shownotes für den Link zum Zertifikatskurs. Vielleicht sehen wir uns ja ganz bald persönlich. Die Fortbildung könnt ihr euch natürlich auch komplett ins Unternehmen holen. Neben unserem Inhouse-Programm zur Organisationsgestaltung haben wir auch weitere wichtige Formate im Angebot, zum Beispiel zu systemischer Führung und zu Konfliktbearbeitung. Wir freuen uns auf eure Anfrage.
Das war einfach. Also das war alles einfach. Das hat sich einfach angefühlt. Das war organisch. Das war irgendwie nie schwer oder kompliziert. Oder wir haben auch nie einen großen Vertrag miteinander gemacht. Wir haben einfach gesagt, wir wollen jetzt was zusammen machen. Wir haben eine Idee zusammen und entwickeln das. Ich weiß nicht, wir haben uns relativ regelmäßig getroffen. Holger hat mich dann auch irgendwann eingeladen, dann an einen Workshop rein teilzunehmen. Ich war auch in dem Facilitator-Curriculum drin, als IT so ein bisschen. Hab da so reingeguckt, um einfach auch so ein bisschen mehr zu verstehen, was tut sich da so alles. Ich habe das nicht alles immer so nachvollziehen können, aber ich habe das geschätzt und auch die Leute, die ich da kennengelernt habe, es waren irgendwie meist echt total angenehme Menschen, die dabei waren. Es war, ich kann dir das gar nicht sagen, aber das war immer einfach und hat Spaß gemacht. Mhm. Es hat echt einfach Spaß gemacht. Also,
ja, es gibt ja auch so einen Spruch, ne? Es geht entweder einfach oder es geht einfach nicht.
Genau. Ne? Genau. Ja, so. Und das war auch die Entscheidung zu sagen, also wenn sich's nicht gut angefühlt hätte, glaube ich, wären wir auch nicht weitergekommen. Dann hätten wir auch zusammen nichts auf die Kette gekriegt. Aber das hat funktioniert, das hat Spaß gemacht. Also wir sind ja im Nachgang zu Bad Honnef, das war ja diese Initialkonferenz, auch auf weitere IAF-Konferenzen mit Holger und Roswitha gefahren. Also wir waren danach in Stockholm, ne? Also das war die zweite. Dann waren wir in Groningen, in Edinburgh. Also wir haben tatsächlich IAF-Konferenzen dann auch eine ganze Zeit lang begleitet mit Ständen und so weiter. Und irgendwann wurde mir aber dann diese IAF zu klein oder zu wenig spezialisiert auf dieses Visualisierungsthema. Und dann bin ich das erste Mal ja nach Amerika geflogen und auf eine IFEP-Konferenz. Damals das war, glaube ich, 2010, also 5 Jahre, nachdem wir uns kennengelernt haben.
Was war das dann jetzt schon wieder für eine Konferenz?
Das internationale Forum der Visualisierer, also Visual Practicer. Visual Practitioners. Und das war auch so eine interessante Geschichte, dass ich im Prinzip damals für mich entschieden habe, da fahre ich hin, alleine und nehme da keinen mit. Ich hatte kurz den Impuls, ich frage den Holger, ob der mitkommt und so, weil ich bin ja nicht so der Typ, der so gerne im Rampenlicht steht. Und da habe ich gesagt, da nehme ich lieber jemanden mit, den ich vorschicken kann, wenn irgendwas gesagt werden muss. Und dann habe ich aber gesagt, nee, da fahre ich jetzt echt alleine hin. Und ich hatte auch irgendwie vor, dann da tatsächlich Leute kennenzulernen. Das Spannende war, ich habe mich im Vorfeld informiert und habe geguckt, was ist das für eine Szene, was sind das für Leute, wen musst du da kennen oder wen solltest du kennenlernen, wenn du da hinfährst. Und wir hatten vorhin gerade das Thema Social Media und was war damals für einen wichtig. Und damals war Facebook so ein Medium, wo man tatsächlich gucken konnte, wer tummelt sich da, wer tut da was. Und darüber habe ich dann auch tatsächlich Leute kontaktiert und die ich dann auch nachher da getroffen habe. Das war mir irgendwie wichtig. Also ich habe Randy Eggerbeck da kennengelernt.
Ja, ganz kurz, wenn ich dich noch einmal unterbrechen darf, weil du hast mir ja auch erzählt, das war ja auch eigentlich wirklich so voll dein Ding. Das war ja dein Momentum. Du wolltest ja auch ursprünglich gerne einen kreativen Beruf erlernen und ausüben. Und es ist aber anders gekommen. Erzähl noch mal.
Naja, ich wollte ursprünglich eigentlich gerne, also ich war in der Schule immer gut in Kunst. Jeder in der Klasse hat gemeint, du machst bestimmt mal irgendwas mit Kunst oder mit Zeichnen, Illustrieren, was auch immer. Dann war ich mir sicher, das mache ich und habe das irgendwie nicht ernst genommen. Aufnahmeprüfung durchgefallen. So. Und war die Entscheidung, was machst du jetzt? Nochmal warten oder nicht? Dann habe ich ein Ingenieurstudium angefangen, habe das dann studiert, auch absolviert und auch hier so angefangen, habe eine Diplomarbeit Qualitätsmanagement hier im Unternehmen geschrieben. Und bin dann hier gewesen und anfangs in der Konstruktion. Und dann irgendwann habe ich mich, weil es mein Onkel das Unternehmen verlassen hat, der sich ursprünglich um den Bereich Marketing und Kommunikation gekümmert hat.
Ja, da machen wir nochmal so eine kleine Klammer. Ja. Ich passe gleich auf, dass wir wieder dahin zurückspringen. Ja. Und zwar ist es ja auch so, dein Vater und dein Onkel, die haben ja Neuland gegründet in einer Garage.
Ja.
1968.
Ja.
Und ja auch wirklich erstmal mit ganz anderen Dingen, nämlich
Zäune, Vordächer, Wintergärten, Balkongeländer mit innovativen Produkten der 70er Jahre, Balkongeländer, die Holz in einem Kunststoffmantel, der mit einem Holzdekor bedruckt war. Ja. Das war in den 70er Jahren der große Knaller. Ja. Dann musstest du das Geländer nicht mehr streichen. Und dann irgendwann Aluminiumzäune, Vordächer, weil mein Vater eine Schlosserausbildung hatte, mein Onkel eine kaufmännische Ausbildung, haben sie sich dann selbstständig gemacht. Ein kleines Unternehmen gegründet, das dann immer größer wurde. Dann irgendwann eine Halle in Eigenleistung gebaut. Mein Vater hat dann einen Schweißerschein gemacht, hat dann die ganze Stahlkonstruktion dieser Halle geschweißt und die Halle dann im Prinzip gebaut mit ganz viel Eigenleistung. Und da wurden dann diese Sachen gebaut. Das ist nicht weit hier von der Firma, wo wir heute sind, befindet sich noch dieses Gebäude. Und nach 10 Jahren ist es dann durch einen Zufall dazu gekommen, dass ein Bundeswehrkollege meines Onkels eine Metaplanausbildung hatte, Trainer war. Und der wollte, weil er mit seinem Auto immer zu seinen Kunden gefahren ist, es gab keine faltbare Pinnwand, und dann hat er gesagt, so ein Ding brauche ich. Ich kenne da jemanden, den rufe ich mal an. Die machen Zäune und Vordächer und vielleicht können die ja sowas machen, weil das muss ja leicht sein, also Aluminium ist da perfekt Idee, geeignet.
Ja.
Ja, und dann haben die im Prinzip aus Teilen, die normalerweise für Zäune gedacht waren, mein Vater mit der Flex und mit Spachtelmasse, die erste faltbare Pinnwand gebaut. Und durch diesen Prototyp, den der Trainer dann mitgenommen hat zu einem Kunden, kam es zu einem ersten Auftrag, 100 Stück in dieser Wende. Und das hat dann so ein Nachdenken ausgelöst. Vielleicht ist das ja total spannend, wenn wir zukünftig was anderes machen. Also warum sollen wir Zäune bauen und Vordächer, wenn sowas hier jetzt gerade das ist, was gebraucht wird? Und dann haben sie es noch 1 oder 2 Jahre parallel betrieben, das Geschäft. Dann verkauft an Mitbewerber und hier quasi auf der grünen Wiese komplett neu gebaut.
Fantastisch. Ja. Und das Unternehmen an sich blieb aber, wie es war, außer dass dann eben die Produkte andere wurden und man diese große Halle nicht mehr brauchte. Aber von den Strukturen her blieb es erstmal so? Oder
ich glaube, es waren 10 Leute, die im Prinzip in dem Stammunternehmen dann hier am Kreuzacker waren. Und dann wurden da Pinnwände, Flipcharts gebaut, Moderatorenkoffer waren relativ simple Fotokoffer mit rausnehmbaren Schaumstoffwürfeln, wo dann Stifte reingesteckt wurden. Es hat sich von da aus dann erst noch viel entwickelt. Also ich sag mal, das war der Anfang.
Ja.
Aber die Entwicklung ging dann relativ rasant weiter. Also das Unternehmen ist relativ stetig. Also es war eigentlich kaum, dass es fertig war, immer schon zu klein.
Okay, und du hast dir das eine Weile so angeguckt und
Ich war da noch gar nicht dabei. Ich bin dann irgendwann später nach der Diplomarbeit quasi dazugekommen. Und habe mich dann eben, als mein Onkel das Unternehmen verlassen hat, das kam irgendwann zu diesem Punkt, dass die beiden Brüder sich getrennt haben und mein Vater quasi die Anteile meines Onkels übernommen hat, habe ich gesagt, ich würde mich gerne um diesen Bereich kümmern. Also Kataloggestaltung, ich habe mich da noch um den Webshop gekümmert.
Ja.
Das war viel mehr mein Ding. Also das war ja eigentlich das, was ich immer schon wollte. Ne? So. Und deswegen habe ich das dann gemacht. Und weil ich halt auch gerne zeichne und das alles mochte, fand ich das so spannend, dass es plötzlich, also weißt du, wenn du das kannst, aber immer denkst, was nutzt mir das, dass ich das kann, wenn ich es doch eigentlich gar nicht einsetzen kann? Ich kann es doch an meiner Arbeit gar nicht verwenden. Das ist so eine nutzlose Fähigkeit. Und plötzlich war die was wert.
Ja, ja, das ist, genau. Ja, aber das sind genau diese schönen,
sorry. Ja. Und das war halt, das war so für mich halt so ein Aha-Effekt, wo ich dachte, ach, können wir ganz kurz einen Break machen?
Ja, na klar. Aber das ist übrigens sehr schön, wenn man sehen kann, wie dich das bewegt. Also keine Sorge.
Ja.
Natürlich wollen wir jetzt auch nicht zu viel.
Ja, aber.
Aber so ein bisschen.
Ja.
Ist sehr schön.
Aber also im Prinzip war dieser Moment, wo ich dann festgestellt habe, ich kann das einsetzen für was, es ist für was gut. Das war der Punkt, wo ich dann wirklich gesagt habe, okay, das ist cool, da kann ich was draus machen und da stecke ich auch Energie rein. Und das ist, glaube ich, so eine Kopplung von Dingen, die sind irgendwie, wenn das zutrifft, dass du das, was du machst, auch
absolut
gerne machst,
ja,
und du weißt, okay, meine Fähigkeit nutzt irgendwas,
ja.
Dann ist das, dann nimmt das von selbst Fahrt auf fast. Weißt du, dann triffst du auch die richtigen Leute noch, manchmal durch einen Zufall, aber du musst es halt einfach auch machen. Und dann, ich habe ja auch ganz kurz vorher noch überlegt, ob ich kneife. Ne? Als die mit der Antrittsrede kamen, ne, in Englisch, habe ich gedacht, ich glaube, ich sag ab. Dann war das aber 3 Tage vorher, dann konnte ich es ja nicht mehr machen. Und ähnlich war das dann auch in Amerika. Die haben dann auch gesagt, hier, komm mal auf die Bühne und sag mal was. Und das habe ich dann aber auch einfach gemacht. Irgendwie war mir, weil es mir wichtig war.
Mhm.
Und diese erste IFVP-Konferenz in Kalifornien damals war eine Jubiläumskonferenz. Die hatten im Prinzip ein rundes Jubiläum. War eigentlich relativ klein, 80 Mann, die da waren.
Mhm.
Aber es waren genau die da, die ich kennenlernen wollte. Ne? Mhm. Also der David Zippet war da, die Brandy Eggerbeck war da. Ich habe noch andere Leute kennengelernt, die später wichtig wurden, wie Lynn Carruthers und so, die im Folgejahr dann eine Konferenz in Hawaii organisiert hat. Und
ja, alles ja so übrigens die Urgestalten, ne,
ganz,
das Graphic Recordings,
ja,
und so
ganz,
weiter.
Ganz genau. Viele wichtige Leute, die und die dann später nochmal eine Rolle spielen sollten, als weil wir ja dann ein paar Jahre später, aber das wäre jetzt vielleicht der Sprung ein bisschen zu groß.
Genau, aber nochmal, dass ich das nochmal zeitlich einordnen kann, wann war das in Amerika so ungefähr?
2010.
2010.
Also 5 Jahre, nachdem wir uns kennengelernt haben, nachdem, also wir hatten zwischenzeitlich zusammen die Lernlandkarten rausgebracht. Wir hatten den ersten Bicablo an den Start gebracht, 2007 rausgekommen. Ne? Das war ja eigentlich das erste visuelle Wörterbuch zum Thema, was super eingeschlagen hat. Also das war ein super Produkt. Das war auch so ein Türöffner dann nochmal für diese Konferenz in Amerika, weil ich gesagt habe, guck mal, wir haben hier was, ne? Das könnte euch auch interessieren. Und und dann 2010 diese Konferenz da.
Ja, schön. Genau, und ich hatte dich ja eben unterbrochen, als ich meinte, und das war genau dein Ding.
Ja.
Und da bist du so richtig in Fahrt gekommen und bist dann eben auch so über deinen Schatten gesprungen, ne? Bist da nach Amerika alleine hingefahren, hast gesagt, nein, mir ist das jetzt wichtig und ich möchte diese Menschen kennenlernen und ich möchte da sprechen und ich möchte gucken, was da geht und wie wir dazu beitragen können oder was die auch brauchen, oder?
Ja.
Also,
na klar.
Hast du einfach beobachtet, was brauchen die da, um ihre Arbeit noch besser zu machen? Oder wie bist du dran gegangen?
Organisationen gestalten heißt, Dinge sichtbar machen, Muster erkennen, Wege entwickeln. Und dafür braucht es gute Werkzeuge wie Marker, Flipcharts, Pinnwände, Moderationskarten. Also ich arbeite schon seit über 20 Jahren nur mit Neuland-Produkten und auch heute in unseren Workshops und Seminaren bei Become Better. Denn Neuland funktioniert einfach, ist nachhaltig und macht Spaß. Und weil ihr hier zuhört, mit dem Code Become Better spart ihr 15% auf alles im Neuland-Shop. Einfach einlösen auf neuland.com.
Das hat sich dann automatisch ergeben, weil du auf diesen Veranstaltungen mit den Menschen ins Gespräch kommst und die dann im Prinzip dir einfach sagen, wie sie arbeiten, was sie daran gut finden, wo sie irgendwie eine Idee hätten. Und und wenn du dann genau zuhörst und dann auch überlegst, okay, können wir ja vielleicht machen, können wir ja mal umsetzen. Also dadurch, dass wir als Firma nie ein Händler waren, sondern immer ein Hersteller, mhm. waren wir natürlich auch immer in der Lage, auch einfach mal einen Prototyp zu machen. Mhm. Und zu sagen, wollen wir das mal ausprobieren, ob das nicht geht und ob das jemandem hilft. Und so sind wir eigentlich da immer dran gegangen. Und das war da natürlich auch hilfreich. Also wir haben dann Input mitgenommen. Also diese erste Graphic Wall, die wir 2002 hatten, bevor wir uns kennengelernt haben, ist, glaube ich, nach der ist dann verändert worden nach den ersten Konferenzen, auf die ich dann gefahren bin, weil die Leute dann gesagt haben, vielleicht ein bisschen schwer, vielleicht müsste das ein bisschen leichter sein, auch zum Transportieren und. Und deswegen also sind wir mittlerweile bei der Evolutionsstufe 3. Also wir haben die Graphic Wall seitdem kontinuierlich weiterentwickelt und ja, und sind nach wie vor, glaube ich, die einzigen Anbieter, die so eine Spezialtafel einfach haben.
Ja. Ja, wunderschön, das zu hören. Und Holger, wenn du das jetzt so hörst, du sitzt so daneben und ja, hast vielleicht auch diese Momente noch gut in Erinnerung. Wie erzählst du denn diese Geschichte? Wie war das denn für dich? Du warst auf dieser Konferenz, dann kam er da so an. Und was ist dann eigentlich auch für euch bei den Kommunikationslotsen passiert? Und was wäre vielleicht auch sonst nie passiert?
Was mich begeistert hat von Anfang an, war, dass Guido, so wie er gerade gesagt hat, diese Prototypen so schnell herstellen konnte. Und wir hatten unheimlich viele Ideen, was man machen könnte, auch Sachen, die dann eher in seinem Business waren, also ne, Graphic Walls und wie könnten die sein und könnte man da noch Stiftablage gebrauchen oder was auch immer. Wir haben aber vor allen Dingen in der Praxis, glaube ich, die visuelle Sprache entwickelt. Mhm. Aber die war ja noch nicht vor dem Bicablo wirklich dokumentiert. Mhm. Wir haben uns dann im Team angefangen mit Ordnern, haben wir immer die besten Visuals abgeheftet und haben auch bei unseren internen Teammeetings immer so Stoppuhrzeichen gemacht, weil das Ziel war, was können wir noch weglassen? Also so wurde die visuelle Sprache ja reduziert auf etwas, was man wirklich lernen kann und was nichts mit Illustration mehr zu tun hat. Und es gab damals ein Produkt bei Neuland, das hieß Moderationskartenblock. Da konntest du Moderationskarten, die waren vorperforiert, konntest du abreißen. Und dann sagte Guido, ich glaube, das war wirklich deine Geburt, das war die Geburtsstunde von dem Namen Bicablo. Ja, dann machen wir doch den Bilderkartenblock, den Bicablo. Ah. Und er hatte und in den ersten Versionen auch genau dieselbe Machart wie der Mo-Cablo, der Moderationskarten. So kam halt eins zum anderen und so konnten wir eben... Für uns waren eigene Produkte wichtig, weil wir wollten nicht nur immer die Trainer sein oder die nur die Berater, sondern wir wollten auch, ich stand immer schon auf Artefakte und ich mache heute noch so Kleinigkeiten. Also das war, irgendwie passten wir da gut zusammen.
Ja, vielleicht, weil wir jetzt eben ja auch eine Weile so bei den Anfängen gewesen sind, wann ist Guido so in seine Kraft gekommen da bei Neuland? Schauen wir doch hier an der Stelle auch mal auf die Kommunikationslotsen. Also Roswitha ist ja auch schon erwähnt worden. Wie war denn so euer Start eigentlich? Und war das auch so eine Phase, würdest du sagen, dass du auch durch diese Begegnung mit Neuland so auch in deine eigentliche Kraft da gekommen bist, weil du gesagt hast, endlich habe ich mal einen, der entwickelt mir Prototypen. Oder war das vielleicht auch schon früher? Also, wie war es für euch?
Wir waren ja in der Sache immer interessiert und wir haben bis zum heutigen Tag nie eine Distributionsstrategie oder eine Wachstumsstrategie. Und ich glaube, von der Qualität und von wo hat man ein Faible für, war das bei Guido und bei Neuland auch immer so. Und das hat erstmal gut zusammengepasst. Und wir haben dann letzten Endes habe ich ja schon 96 die Zukunftskonferenz kennengelernt von Marvin Weisbord, ne, Pionier der amerikanischen dialogischen Organisationsentwicklung. Und der hat ja gesagt, ihr müsst das ganze relevante System in einen Raum holen. Und im deutschen Sprachraum gab es das vorher so nicht. Da wurde eher von runden Tischen gesprochen. Man muss immer an einen runden Tisch, aber das war nicht ein ganzes System, ne? Und als wir das so unseren ersten größeren Kunden, ich war sehr mutig. Ich habe, also was ich schon gemacht habe, ich habe immer so Briefe an die Abteilung Zukunft geschickt, an große Unternehmen. Und da habe ich gedacht, wer bist du, dass du da irgendwie eine Chance hast? Aber da haben tatsächlich mit dieser Expertise das ganze System in einen Raum. So, und habe ich ein paar Erstprojekte gehabt, die so meine Prototypen waren. Und einer von diesen Gesprächen, ein Kunde hat dann gesagt, ja, wenn Sie das doch so machen, dann müssten Sie sich doch eigentlich Kommunikationslotsen nennen. Da hatten wir den Namen noch gar nicht. Und dann habe ich gedacht, ha, der ist ja deutsch und der ist auch so ein bisschen lang. Und Aber ich bin dann so ein Jahr schwanger gegangen mit dem Namen und dann habe ich gedacht, ach, dann machen wir es halt. Ne? Mhm. Und so ist das entstanden. Ja. Also aus der Praxis raus, eigentlich war es wieder auch eine Empfehlung von einem Kunden.
Ne? Ja, und ihr feiert jetzt Jubiläum.
Und jetzt sind es schon 25 Jahre, wenn man das Jahr 2000 genau als Start sieht. Genau. Mhm.
Ja, fantastisch. Mhm. Gut, kommen wir nochmal auf diese wirklich ja fruchtbare Kooperation zwischen euch beiden, beziehungsweise zwischen diesen Firmen auch. Es hört sich für mich sehr nach Qualität an. Es hört sich für mich sehr danach an. Es ging mehr darum, die richtigen Produkte zu entwickeln, als jetzt irgendwie so wahnsinnig hoch zu skalieren. Gab es da nicht von der Seite dann manchmal auch so Flüsterer, die vielleicht gesagt haben, Mensch, da kann man doch noch viel mehr machen oder das kann man doch noch viel weiterentwickeln oder aber euch ging es vor allen Dingen erstmal um, was ist eigentlich das Nächste, was jetzt auf den Markt muss? Oder wie würdet ihr das beschreiben, Guido?
Wir hatten von Neuland eigentlich so eine Maxime, dass wir gesagt haben, kein Jahr ohne Innovation. Das heißt, wir hatten eigentlich Lust auf immer was Neues. Ja. Ne? Und so ein wichtiges Thema, dass wir gesagt haben, wenn wir den Katalog rausbringen, dann muss der Kunde da reingucken und muss sagen, jetzt ist ja wieder was neu. Und das hat auch funktioniert. Das hat in der Kooperation funktioniert, das hat in den Kooperationen, die darüber hinaus entstanden sind, funktioniert. Mhm. Also es ist vieles in Bewegung gekommen. Und wir haben ja im Prinzip, also als wir die Graphic Wall entwickelt haben, hatten wir ein relativ kleines Markerportfolio. Gab es, glaube ich, beim Number One gab es 10 Farben. Beim Big One, den es da noch nicht gab, gab einen Trainermarker, der sah im Prinzip so aus. Ne? Das war so ein,
Das ist auch noch
das alte Logo.
Vor allen Dingen mit dieser Blume da drauf.
Das war das Neuland-Logo anfangs. Ja. Den gab es anfangs in 4 Farben. Dann haben wir irgendwann gesagt, wir da auf das Thema gekommen sind, wir machen mal 8 Farben. Mhm. Und dann war dann irgendwann die logische Konsequenz, nachdem der Number One, der Moderationsmarker, so erfolgreich war und eben auch so ein klares Gesicht hatte mit den Griffmulden und mit der automatisch richtigen Stifthaltung für die Keilspitze. Also ich sag mal, jeder, der professionell mit dem Marker arbeitet, weiß das ja zu schätzen, dass das Ding einfach idiotensicher ist, weil du machst den Deckel auf und dann ist die Spitze automatisch richtig, weil die Mulden dafür einfach sind. Und dann haben wir auch gesagt, okay, eigentlich müssen wir den in der Konsequenz in dick bekommen. Mhm. Und dann war das so der nächste Step, den wir gemacht haben. Die lustige Geschichte an dieser Entwicklung war dann, wir hatten das Produkt gerade fertig auf dem Markt. Dann gab es einen Aufschrei in der Trainerszene, die gesagt haben, also wo ist denn der jetzt? Und dann gab es tatsächlich Unterschriftensammlungen von Kunden, die gesagt haben, also wir wollen das alte Ding wieder. Heute unvorstellbar, weil der hat so viele Fans mittlerweile gefunden und Liebhaber. Aber damals war es mal kurzfristig tatsächlich so ein Moment, wo man gesagt hat, hoffentlich haben wir jetzt da tatsächlich die richtige Entscheidung getroffen. Aber im Nachhinein würde ich sagen, definitiv. Und wir haben ja dann die Farbpalette sukzessive erweitert. Für alle, die im Prinzip wirklich professionell visuell arbeiten, ist es ja wichtig, dass sie im Prinzip sich aus so einem Spektrum bedienen können.
Ja, vielleicht so kleiner Einschub von meiner Seite aus. Wenn ich da so aus der Unternehmensentwicklungsperspektive drauf schaue, dann denke ich, das ist ja genial. Ja? Weil ich meine, ihr habt im Prinzip eure Kunden, die ganze Facilitator-Community ganz nah an euch ran. Ihr habt also, mehr kann man das Ohr ja gar nicht an der Schiene haben. Ja. Und ihr habt eine Firma, der ihr einfach sagen könnt, ja, das hätten wir noch gern und das hätten wir noch gern und das hätten wir noch gern, um wiederum unseren Job noch besser zu machen. Ich meine, wie geil ist das denn, oder? Das ist doch fantastisch.
Ja, so hat es sich ja auch angefühlt.
Ja.
Deswegen brauchten wir keine Regelmeetings, sondern die waren halt einfach dran.
Ne? Ja.
Wir haben uns sehr oft gesehen, wir haben auch hier im Trainingspavillon unsere Trainings gegeben, ein- oder zweitägig, und dann haben wir uns halt auch immer gesehen.
Ach so, das heißt, ihr habt dann eure Trainings hier?
Ja, bevor es den Playground gab, haben wir haben mal so ein Special zum World Café gemacht. Wir hatten sicherlich auch so ein, als das Curriculum, das Facilitator-Curriculum noch kürzer war, haben wir das auch hier gemacht.
Ja, da war ich ja damals
dabei. Da warst du dabei.
Ja, genau.
Und da war zum Beispiel ein Kniff, dass wir dann in der Pause mit Guido immer in die Produktion gegangen sind. A, war das gut für die Teilnehmer, die konnten auch mal was anderes sehen, sich ein bisschen bewegen. Mhm. Aber dann zu sehen, ne, wie werden die Karten gestanzt, wie wird wirklich jetzt so ein Stift nochmal aufgefüllt. Und das waren immer ganz tolle Momente und Szenen, die wir da zusammen mit den Gruppen im Lager oder in der Produktion standen. Das war ein Gesamtereignis für die Leute, hier zu sein.
Das glaube ich. Mhm.
Naja, es war, also ich sag mal, wenn du weißt, wie es funktioniert, ist es manchmal, also du rechnest nicht damit, wie viele Fragen manchmal bei den Kunden existieren, und das stellst du dann halt fest, wenn du sie da hast, weil die dann einfach sagen, ich habe das nie gewusst, oder die, also ich kann mich noch an ein Gespräch erinnern, wo eine Trainerin gesagt hat, ich fülle den Marker immer nach und der wird schwerer, aber der schreibt trotzdem nicht. Und so. Und das hat dann damals übrigens dazu geführt, dass wir gesagt haben, okay, was kann denn da passieren? Also, dass das im Prinzip ein Thema ist. Und dann haben wir den mal in Transparent produziert, um zu gucken, was passiert denn, wenn du den Marker falsch nachfüllst, also wenn du den schnell nachfüllst. Und das hat dann zu den Präsentationen geführt, die wir vor dem Training immer gemacht haben oder in der Trainingspause, wo ich dann auch anfangs mal gezeigt habe, so macht man es richtig. Und dann habe ich gesagt, und jetzt passiert was, jetzt könnt ihr mal gucken, was passiert, wenn das falsch macht. Dann sind die Leute schon immer vom Tisch so einen halben Meter weggegangen, weil sie gedacht haben, jetzt werden sie bunt. Ja. Und dann läuft nämlich die Tinte im Prinzip aus der Ausgleichskammer, die der Marker hinten hat, über den Luftkanal nach unten und sammelt sich im Marker. Ah, so, das heißt, du hast Tinte da, wo sie nicht hin soll. Sie läuft am Faserstab vorbei, der sie ja eigentlich speichert, am Speicherstab. Und deswegen hat das bei der Kundin nicht funktioniert. Und seitdem haben wir die transparenten Marker einfach auch als Demonstrationstool, weil nur wenn du den durchsichtig machst, verstehst du, was die Tinte im Inneren macht. Und das sind, glaube ich, so die Punkte, die wirklich in dieser Kooperation und so Gold wert waren. Und auch und diese Momente waren halt auch immer gut, dass man den Leuten das wirklich zeigen konnte, weil die sind dann nachher rausgegangen und gesagt, ja, super, jetzt weiß ich, wie ich es mache und was ich falsch gemacht habe, und jetzt weiß ich auch, dass es einfach geht.
Ja, aber auf jeden Fall ein absolutes Erfolgsprinzip. Und ich glaube, der Traum vieler Unternehmer und Unternehmerinnen, dass die Kunden einfach ständig da sind und man mit denen mal eben was ausprobieren kann. Ich meine, wie viel Geld wird da ausgegeben? Ja, für Fokusgruppen, Kundenpanels, was weiß ich alles, damit man da mal ein bisschen Insights kriegt. Ja.
Du musst halt die Räume haben.
Ja.
Also wir hatten natürlich das große Glück, dass wir in den Anfangsjahren diese Räume hatten, die noch aus der Zeit stammten, als Neuland selbst auch noch Trainings veranstaltet hat. Mhm. Das gab ja dann diese Ausgründung von Neuland und Partner, als mein Onkel das Unternehmen verlassen hat. Später haben wir dann keine Trainings angeboten, weil wir gesagt haben, wir machen keinen Wettbewerb. Ne? Also das war uns auch irgendwie wichtig. Aber dann haben wir natürlich eine Chance gesehen, einfach Partner reinzuholen, die dann da Trainings veranstalten, gerade noch in den Bereich, wo wir gesagt haben, das ist neu, die Methode ist neu, also die Bicablo-Trainings oder die Visualisierungstrainings, die da stattgefunden haben, die waren ja immer voll.
Ja, okay, also, lass mich das nochmal so ein bisschen auseinanderdröseln, ne? Weil ich meine, da ist ja die Versuchung vielleicht doch manchmal groß gewesen, doch auch ein bisschen noch enger zusammenzurücken, oder? Oder war das nie ein Thema? Habt ihr nie mal drüber nachgedacht zu sagen, wir machen eine Fusion, oder war nie ein Thema?
Nee, ich glaube, wir waren tatsächlich da ganz in unterschiedlichen Welten. Und wir waren in der Schnittmenge, waren wir zusammen gut. Und dann waren wir aber jeweils in unserer Welt. Und bei uns war das halt, ne, wie du weißt, Großgruppenmoderation noch in den Anfängen ausschließlich, muss man sagen, mit den ganzen tollen Methoden, die es da auch gibt. Und klar, du musst dann, eine Anekdote war ja noch, dass wir dann gemerkt haben, als es den Outliner noch nicht gab, das ist ja der schwarze, der auch auf Wasserbasis ist, Guido kann das besser erklären, aber der nicht verwischt, weil wir haben dann gemerkt, okay, wenn wir zu schnell hinter dem hellgelb mit einer schwarzen Linie gehen oder da drauf schreiben, dann verwischt das. Also brauchten wir einen permanenten, der sollte aber auch nicht alkoholisch sein. Und so ist dann der Outliner reingekommen. Also das war uns, ne, dann waren wir schon happy, weil Guido hat das aufgegriffen und wir hatten dann irgendwann diesen Outliner.
Das stimmt. Der kommt genau aus dieser, so wie Holger gesagt hat, also aus dieser Kooperation und aus den Trainings, die stattgefunden haben, weil das natürlich ein Problem ist, wenn du visualisierst und du mit demselben Marker drüber fährst und dann das verwischt.
Also zweites Erfolgsprinzip, definitiv. Im Prinzip einfach so weit auseinanderbleiben unternehmerisch eigenständig bleiben, damit man auch weiter in diesen Welten unterwegs ist. Denn das ging ja eventuell auch sonst verloren, ne?
Ja, und ich kann verraten, also wenn man dem einen auch mal einen Apfel über den Zaun wirft, der andere einem auch einen. Ne? Wir hatten zum Beispiel, wir hätten uns es nie leisten können, offiziell im großen Neuland-Katalog, den es ja damals noch gab, heute ist ja alles online, eine Mini-Anzeige, ach, es gibt übrigens Facilitator-Ausbildungen. Ja? Ja. Aber das war dann durch die Kooperation halt machbar. Dann haben wir auch mal einen Einleger produziert und dann war, ich weiß nicht, der kam in eine Distributionsgröße, das hätten wir uns nie vorstellen können.
Ja,
ja, und so war das dann für uns natürlich toll, dass dann die Möglichkeit bestand. Und ich weiß noch, ein Kollege von mir hat gesagt, als ich euch im Neuland-Katalog gesehen habe, habe ich gewusst, jetzt haben sie es geschafft.
Wow, ja, genau.
Gänsehaut. Ja, okay. Also ja. Schöne Momente.
Ja, und dann gab es aber diese Ausgründung, Neuland und Partner. Und das waren dann?
Das war vorher schon.
Das war dann vorher schon.
Das war vorher schon. Das ist, als mein Onkel im Prinzip das Unternehmen verlassen hat, hat er unter anderem Neuland und Partner mit meiner Cousine gegründet. Mhm. Die sind heute noch in Fulda. Und ja.
Ja, gut. Ja. Aber das lief dann seine eigenen Wege.
Das lief und läuft heute noch seine eigenen Wege. Wir sind im Prinzip, also wir sind, das ist ein befreundetes Unternehmen. Mhm. Also wir kooperieren auch da. Aber ich sag mal, die Geschichte mit Holger und so, das war halt eine ganz andere. Das hat sich einfach so ergeben und hat sich so schön entwickelt. Und um nochmal zu sagen, warum sind wir nicht irgendwie zusammen, haben nicht zusammen irgendwas gemacht? Ich glaube, dass jeder sich darüber im Klaren war, dass er in seinem Bereich Spezialist war. Wir haben uns nie eingebildet, wir sind Methodenkenner. Wir sind die Spezialisten für die Produkte oder für die Tools und die Lotsen sind die Spezialisten für die Methode oder später auch Bicarb-Lotern. Ne? Mhm. Und natürlich wächst damit so ein bisschen so eine Verpflichtung, dass man den Fehler, den ich nicht anfangs gemacht habe, dann nicht mehr macht. Also man sollte dann wissen, was die Methoden sind. Ne? Also je mehr man sich mit Spezialisten umgibt, umso mehr Spezialist wird man automatisch, zumindest vom Wissen her, nicht in der Anwendung. Mhm. Das war so.
Jetzt ist es ja so schön bunt, aber wurde es dir manchmal vielleicht auch ein bisschen zu bunt? Also gab es vielleicht auch mal Wünsche oder Ideen, wo du dann aus deiner Perspektive auch gesagt hast, nee Leute, also ganz ehrlich, da fange ich jetzt gar nicht erst mit an.
Gab es das, Holger?
Scheinbar ja dann nicht.
Also wir haben alles ausprobiert. Also wir haben auch Sachen dann wieder selber abgesetzt, wenn wir gemerkt haben, läuft nicht. Aber wir konnten eigentlich weitestgehend alles so machen, was so kam.
Okay. Das heißt, entweder war die Idee dann doch nicht so verrückt oder du hast dich einfach auf alles immer eingelassen.
Nee, ich glaube, es gab gab's irgendwie total verrückte Ideen, auf die man, wo wir, ich glaube.
Also gut, wir hatten mal in der Bicablo-Zeit, also als unter der Bicablo-Serie, da war Bicablo noch keine eigene Firma, da waren wir noch bei den Lotsen, da hatten wir mal so Vorlagen, mit so einer Folie, dass man dann durchpausen konnte, so riesen Templates.
Okay. Die sich nicht bewährt haben
dann. Ja, das war dann too much, glaube ich, für den Markt. Also das war so speziell, dass das, aber das war dann einfach einmal im Sortiment und dann war es halt irgendwann nicht mehr.
Aber das habe ich mich auch gerade gefragt, Thema speziell. Also wie groß ist denn da so die Zielgruppe? Ja? Oder ist es dann vielleicht einfach auch irgendwann mal an der Zeit zu überlegen, wie kann man dann Produkte eben vielleicht doch noch so verändern, dass sie noch einen größeren Kreis ansprechen? Oder, also da habe ich jetzt tatsächlich gar keine Zahlen oder so im Blick oder im Sinn. Aber war das unternehmerisch mal ein Thema, zu sagen, huch, wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht zu spezialisiert werden?
Wir haben ja den normalen Trainer nie verloren, weil wir ja nach wie vor Pinnwände, Flipcharts und Moderatorenkoffer in Anführungsstrichen auch noch produziert haben. Das heißt, du konntest ja ganz normal bei uns bestellen und hast trotzdem das gleiche Portfolio bekommen. Du hast nur noch mehr bekommen und du konntest gucken über den Tellerrand, was geht denn da noch? Ich meine, die klassische Moderationsmethode hat ja auch schon mit Visualisierung gearbeitet. Aber wenn du dir das anguckst, was da gemacht wurde und was Prozessvisualisierung wirklich konnte, dann sind da ja Welten dazwischen. Und ich glaube, das hat der eine Bereich den anderen Bereich auch befruchtet hat und dass die dann gesagt haben, boah, was da so alles geht. Und ich glaube, bis heute ist das Thema Graphic Recording, Graphic Facilitation ein total spannendes Thema. Und es gibt immer noch wahnsinnig viele Leute, die es gar nicht kennen, die das, wenn sie das erste Mal in den Raum kommen und sowas sehen, dann wirklich davor stehen und sagen, wow. Mhm. Und das ist tatsächlich, also bis zum heutigen Tag passiert das und ich glaube, das ist lange noch nicht zu Ende.
Mhm. Ja, und das ist ein absoluter Differenziator, wenn wir jetzt mal auf Markenpositionierung gucken. Ja. Es ist ja schon so, dass es so der Sparkle ist, ja, dass dann einfach die Marke Neuland dieses Leuchten noch dazu bekommen hat. Hatte sie ja vorher auch schon. Es waren ja vorher auch schon wunderbare Systeme, Materialien, aber dadurch wurde es dann eben, ja, bunt und leuchtend. Also, oder wie würdest du es nennen?
Neuland hatte vorher schon definitiv einen richtig guten Ruf in der Trainerszene. Das war auch schon, bevor ich da irgendeinen Finger gerührt habe, definitiv der Fall. Ansonsten wären, glaube ich, damals die Lotsen auch gar nicht, war deine Frau damals, die hier gekommen, also zu Besuch kam und gefragt hat, wollte die Konferenz sponsern. Sonst wären die gar nicht gekommen, wenn wir nicht irgendwie einen guten Ruf gehabt hätten. Mhm. Und jetzt habe ich einen Faden verloren.
Na, dass das ja immer schon so war, dass das eine beliebte Marke war.
Ja, wir waren, also Neuland war vorher schon gut und hatte einen super Ruf. Aber ich glaube, dass der Visualisierungsbereich oder die Spezialprodukte für Visualisierung haben noch mehr es geschafft, im Prinzip einzigartige Markt zu sein. Mhm. Das ist einfach der Punkt. Natürlich ist vermutlich ist der Fachanwender schon ein Nischenmarkt. Ne? Mhm. Also die Graphic Facilitator in Deutschland, wenn du mich jetzt nach Zahlen fragst, kann ich dir keine sagen. Ich glaube, die Community wächst, aber es gibt weniger von denen, als es normale Trainer gibt. Mhm. Aber die Strahlkraft dieser Arbeiten und allem und damit, was auf die Produkte wieder zurückspielt, das ist einfach riesig.
Mhm. Ja? Genau.
Und das Interessante ist, dass wir in dieser Community einfach so einen Ruf haben. Also wir sind da einfach eine gesetzte Größe. Und das fühlt sich halt einfach gut an. Ne?
Ja, das kann ich bestätigen. Genau. Ja. Aus meiner Sicht auch als Trainerin irgendwann mal angefangen. Mhm. Und in der Moderation, da war Neuland immer für mich, ja, es war einfach ein No-Brainer. Es musste immer mit in den Kofferraum.
Ja.
Und ich kann mich auch noch wunderbar erinnern, früher musste ich ja mein Zeug auch immer mitnehmen, weil man kam ja in irgendwelche blöden Räume, wo irgend so ein Mist rumstand. Mhm. Und ich habe mir da nämlich auch so eine zusammenklappbare Pinnwand gekauft und ein Flipchart, was man so einfahren konnte. Und das war immer im
Euroflip.
Auto. Ja, genau. Ja, schön. Holger, was sind denn so deine absoluten Lieblingsprodukte? Also womit würdest du sagen, bist du auch schon ein bisschen identifiziert oder wo bist du ein bisschen verliebt in die Produkte, stolz drauf?
Ja. Also bei mir muss ich jetzt sagen, die Geheimwaffe des Visualisierers ist ja das Grau. Also der Neuland Big One in verschiedenen Grauschattierungen, weil du natürlich mit dem Grau immer Tiefe reinbringen kannst. Mhm. Und ich bin so ein bisschen auf dem Weg Reduce to the Max, also wieder weniger Farbe, vielleicht nur noch eine Farbe. Und das Grau ist aber immer dabei. Mhm. Und das macht einen Unterschied. Mhm. Ja, und von daher bin ich eben bei den Farben reduziert auf ein kleines Set. Aber die müssen voll sein, die Stifte, sonst sieht es einfach nicht aus. Also ich habe Guido schon von meinen Tricks erzählt, wie ich gerade im Moment so die Stifte fülle. Und das wichtig ist, lieber weniger, aber gut sortierten Moderationskoffer mit gut getankten Stiften sozusagen, weil das sieht einfach auf dem Papier anders aus.
Was ist denn da so dein Workhack, was so die...
Ja, im Endeffekt brauchst du erstmal die Zeit und die Liebe, einen sortierten Koffer zu haben. Mhm. Das hat jener Stress, sieht das ja phasenweise auch mal unterschiedlich aus. Und ich mach's jetzt einfach während des Trainings und sag nicht, und wenn du dann nach Hause kommst, dann dann mache ich halt irgendwann die Stifte, sondern ich, die Teilnehmer sind ja manchmal auch in der Gruppenarbeit. Ich habe das immer sofort aufgebaut und dann mache ich in Ruhe mal ein bisschen aus dem Kopf rauskommen, in Ruhe diese handwerkliche Arbeit und dann kommen meistens auch hier und da noch ein Teilnehmer vorbei und sagen, was machst du denn da, kann ich dir
helfen? Und was machst du dann da?
Ja, na, dann wird der Stift natürlich gefüllt mit diesen Flaschen, die es gibt und diesen kleinen Vibes. Da muss natürlich die Kappe abmachen, weil sonst kann hier keine Luft entweichen, wenn man hier oben was reintut. Und dann gibt es sogar so eine Pappvorrichtung. Wahrscheinlich gibt es jetzt noch mehr. Aber ich habe immer noch diese Pappvorrichtung. Dann kann man die richtig schön reintun. Mhm. Und dann werden die der Reihe nach gefüllt. Und dann werden die wieder reingestellt. Also das ist sozusagen einfach die Praxis.
Ja, ja. Das ist der Deckel abmachen, hilft.
Genau. Hast du auch schon erlebt, ne?
Genau. Vor allen Dingen, wenn es dann eben doch wieder oben rausquillt, oder?
Genau.
Ich meine, bunte Finger hat man ja trotzdem immer, oder?
Also, hat man, darf auch sein.
Ja, bei uns ist ja meine Kollegin Christina Ackermann die Visualisiererin und die hat mir letztens noch gesagt, egal wie lang sie und übt und macht, die bunten Finger gehören dazu.
Ja, genau.
Das ist so. Kommst du nicht, ich glaube, du kommst nicht drum rum. Ich habe mich anfangs immer geärgert, wenn irgendjemand Social Media mäßig gepostet hat. Ich habe Marker nachgefüllt und hat dann seine Hände gezeigt, wo ich so gedacht habe, hätte ich ja mal für dich behalten können. Aber und du kannst natürlich auch umgehen, wenn du es richtig machst, aber also zumindest in Teilen, aber ein kleines bisschen bunt wirst du immer. Ich glaube, du wirst es alleine schon deswegen, weil der Marker, wenn du die Kappe drauf machst, ja im Prinzip auch immer ein bisschen Tinte an die Kappe kommt. Und wenn du dann öffnest, dann hast du eine Kappe und dann hast du es da drüber schon allein an Händen. Manchmal ist es gar nicht das Nachfüllen, sondern der Umgang mit dem Marker, der die bunten Hände macht.
Ja, genau. Ja. Richtig. Ja.
Ja.
Was sind denn so aus deiner Sicht, Holger, so die, ja, vielleicht Muster des Gelingens dieser wunderbaren Kooperation? Wir haben jetzt ja eben schon so ein paar gehabt. Wenn du so beschreiben würdest.
Ja, ich glaube, wir haben auch wir zwei dann zur richtigen Zeit die richtigen Leute noch dazugeholt. Das war diese internationalen Kontakte, die sich dann über die IAF und die IFVP, also diese Facilitator oder Visual Practitioner, einfach angeboten haben. Die UVIS-Konferenz war ein absoluter Meilenstein und man muss auch sagen, wenn wir den Martin Hausmann nicht gehabt hätten als kongenialen, auch Daniel Düsentriebartigen, der das wirklich bis zu einer richtigen visuellen Sprache durchdekliniert hätte, der ja damals schon Partner bei uns war und heute Geschäftsführer bei Bicablo, dann wäre das auch, also das hat dem Ganzen nochmal so einen professionalisierten Schub gegeben. Mhm. Also wir haben, glaube ich, auch zur richtigen Zeit gewusst, wo hört es dann auch bei mir zum Beispiel auf, wie Guido das eben auch gesagt hat, zu wissen, wo ist meine Expertise und wo endet sie auch und wo gibt es dann jemand anderen, für den das neues Eldorado ist. Und so kamen dann, glaube ich, die richtigen Leute auch zusammen.
Ja, okay. Bicablo ist jetzt schon so oft gefallen. Vorhin war es erstmal der Begriff für diesen abreißbaren Bilderblock.
Genau.
Und wie kam es denn dann zu dieser Ausgründung? Oder
die sind einfach, um es kurz zu machen, so gewachsen und haben auch so eine gute, glaube ich mal, Management oder Strategie grundsätzlich gehabt mit Martin Hausmann und Carina Antons in der Geschäftsführung mit Internationalisierung, dass wir als Lotsen gesagt haben, unser Töpfchen wird jetzt langsam zu klein. Wir müssen das auspflanzen, damit es sich gut entwickeln kann. Und das war dann irgendwann 2015, ich weiß es gar nicht mehr genau, ist das dann vollzogen worden.
Das war nach der Juvis, ne?
Ja.
Das war ein Jahr nach der Juvis.
Genau, also würde es passen.
Ja. Ja.
Welche weiteren Schlüsselfiguren gab es noch? Also oder haben wir schon alle?
Naja, ich glaube, dass diese UVIS-Konferenz, die Holger jetzt erwähnt hat, das war definitiv ein Meilenstein und aus meiner Sicht so der Meilenstein überhaupt, weil das so den, also das hat Effekte, die bis heute im Prinzip ausstrahlen. Und das war diese, also ich war ja auf verschiedenen Konferenzen in den USA gewesen, nach Redwood City, also San Francisco, dann diese in Hawaii und danach diverse andere und bin dann irgendwann, habe ich mich gefragt, ob wir nicht, also ich kannte Holger und kannte diese Konferenz, die die Kommunikationslotsen in Bad Honnef organisiert hatten. Dann war ich auf diesen Konferenzen in Amerika, habe die amerikanischen Konferenzhotels erlebt und habe so gedacht, Ich glaube, ich fände das cool, wenn wir sowas nach Deutschland holen. Mhm. Also wenn wir wirklich das schaffen, so eine Konferenz hier zu organisieren. Dann habe ich den Holger gefragt und habe gesagt, hast du nicht Lust? Anfangs hat es noch so ein bisschen gedauert.
Dass er angesprochen ist?
Ja, ich glaube, da muss man auch einen gehörigen Respekt vorhaben, weil so eine Konferenz auf die Beine zu stellen, ich meine, er hatte das noch in den Knochen von 2005. Und dann kommt einer und sagt, willst du nicht nochmal sowas machen? Ich hatte gar keine Ahnung, ich hätte es nicht alleine machen können. Ich fand das aber irgendwie cool und habe gedacht, ich würde gerne dieser Community was zurückgeben, weil die mir so viel gegeben hat. Und das Ding nach Deutschland holen. Also quasi dasselbe mit den Visualisierern machen, was Holger mit den Facilitatoren gemacht hat. Und dann sind wir in 2013 nach New York geflogen. Mhm. Da war die IFVP-Konferenz in New York und haben das quasi da gepitcht. Ne? Und haben gesagt, wir würden gerne nächstes Jahr diese Konferenz veranstalten in Berlin. Wir hatten Meetings und haben gesagt, wo machen wir das denn? Ich habe dann anfangs gedacht, wir machen das hier, weil dann können die in der Firma mal reingucken und so. Oder Frankfurt oder sonst wo. Und dann ist relativ schnell rausgekommen, es muss ein Ort sein, der irgendwie eine Strahlkraft hat, der die Leute anzieht, wo der Ort an sich schon eine Magie hat. Mhm. Und dann ist Berlin rausgekommen. Dann haben wir eine Location gesucht. Hatten uns das alles im Prinzip schon so zurechtgelegt und haben das dann da gepitcht. Hm. Und dann ist genau in diesem Jahr Lynn Carruthers Präsidentin der IFVP geworden. Und mit der hatte ich mich im Laufe der Jahre dann angefreundet. Die konnten wir im Prinzip dann mit in dieses Orga-Team. Also die hat dann gesagt, da machen wir mit. Also wir, die IFVP, ich kümmere mich drum, wir machen dann ein, die waren Co-Host, ne? Also wir haben dann gesagt, wir sind Host und die sind Co-Host. Mhm. Und mit dieser Kooperation Lotsen, Neuland, IFVP hat das dann funktioniert, dass wir für 2014 in Berlin eine internationale Konferenz auf die Beine gestellt haben, die 250 Teilnehmer hatte. Also wir hatten überhaupt keine Ahnung, auf was wir uns einlassen, wie groß das wird, wie teuer das auch wird, als wir dann die Rechnung vom Hotel hatten und gesehen haben, was da so alles auf uns zukommt. Und gedacht, hoffentlich kriegen wir das Ding voll. Mhm. Und dann waren wir relativ schnell bei Break-Even, ne? Hatten im Prinzip, weil wir halt auch gute Social-Media-Arbeit gemacht haben und das und im Netzwerk relativ gut vertreten waren. Ja, und dann kam diese Konferenz in Berlin und die war, das war Gänsehaut, oder?
Was war so besonders?
Ja, das hat ganz viele Effekte bis heute, wie gesagt. Und wir haben, Guido hatte ja die Konferenzen erlebt in den USA, die hatten immer auch so ihre Schattenseiten und er wusste genau, was müssen wir anders machen. Mhm. Und wir waren einfach... Das war das Who is Who der ganzen Branche war da. Der David Sibbett war da, ja, der Ole Quist Johansen von Bigger Picture aus Schweden. Die Brandy Egerbeck, Bicablo war vertreten. Also wir waren viele andere, Andreas Gärtner, also die sind ja heute alle noch unterwegs, die waren alle da. Christoph Illigens aus Köln und so weiter. Und wir haben eigentlich, als wir dann die Konferenz eröffnet haben, haben wir beide erstmal geheult, weil das einfach der ganze Stress von uns abgefallen ist, wir uns da mehr oder weniger in den Armen lagen und die Leute haben einfach gejohlt, ja, weil die haben das gesehen, das war ein Happening, das kann man sich, habe ich auch so nie wieder erlebt. Mhm. Wir hatten Buddies, die dann geholfen haben, helfende Hände, junge Leute, die sich freiwillig gemeldet haben, die hatten dann von Neuland, hat dann extra so Westen produziert, total cool sahen die aus, hinten stand irgendwie Buddy drauf, ja, dann liefen überall diese Buddy-Leute rum, also es war ein einziges Flow-Erlebnis, über 2,5 Tage, ich weiß gar nicht mehr, 3 Tage, in einem mega coolen Hotel, also es war, da hat sich, glaube ich, für mich die Welt getroffen, rund um Visualisierung und Facilitation.
Ja. Und wir hatten im Vorfeld... Also da war ich am Anfang, also ich hatte Holger angesprochen, ob wir das machen wollen und dann hat Holger irgendwann gesagt, ja, aber wir machen das nicht alleine, wir holen da noch ein bisschen ein paar Leute ins Boot. Und dann gab es ja Dann gab es ja dieses Team, ne, mit dem wir uns dann auch in Köln getroffen haben. Mhm. Da war ja auch der Matthias Weidbrecht dabei.
Der war noch Mary Alice,
die Lynn kam aus Amerika rübergeflogen. Also wir haben, am Anfang habe ich so gedacht, also so viele Leute, kann das denn gut werden, wenn das Orga-Team nicht nur, also ich war gewohnt, mit ihm zu arbeiten und ich wusste, okay, wenn wir was besprechen und wenn wir was machen, dann funktioniert das. Und ich hatte so ein bisschen Angst, es wird kompliziert, bin ich heute ehrlich. Mhm. Aber es wurde es nicht. Also es war irgendwie, wurde dann diese ganze Strategie besprochen, diese Tracks, wie die Struktur dieser ganzen Veranstaltung wird. Und ja, also das war...
Und stand das unter irgendeinem Thema oder ging es jetzt erstmal darum?
Thema war Connecting the Dots. Mhm. Ja? Also Und das ist das, was im Prinzip da eigentlich auch passiert ist. Es war für ganz viele, also im Nachhinein triffst du immer wieder Leute, die auf dieser Konferenz waren und sagen, das hat mein Leben verändert.
Was war denn danach anders?
Die haben gemerkt, sie sind nicht alleine mit dieser Methode. Die haben gemerkt, oh, da ist was, das interessiert mich. Die sind da hingekommen und haben gesagt, wow. Also es gab Gründungen danach, die im Prinzip Firmen gegründet haben. Es gab Leute, die im Prinzip sich deutlich besser vernetzt haben, die dann gesagt haben, ich will die nächste Konferenz organisieren. Es ist dann 4 Jahre später in Berlin, in Dänemark hat eine stattgefunden, eine zweite JUVIS. Also das ist schon, das hat Mordseffekte gehabt im Nachhinein. Und zwar,
alles
sorry,
gut,
ich überrenne dich gerade, oder?
Nee, alles gut.
Also das Spannende war wirklich diese Atmosphäre auf dieser Konferenz. Ich kann mich entsinnen, dass unsere Monteure sind damals mit 2 LKWs dahin gefahren und haben das ganze Material dahin gebracht. Und die haben dann nachher gesagt, wir sind da weggefahren und die Leute haben applaudiert. Mhm. Der hat gesagt, das gibt's doch gar nicht. Also das haben wir ja noch nie erlebt. Ne? Mhm. Also diese Atmosphäre war riesig. Die Pat, die jetzt da hinten gerade steht, war damals auch mit da. Und mit der habe ich dann irgendwie am Abschlussabend, nachdem das alles gelaufen war, wir hatten dann noch eine Bootstour. Ne? Und dann standen wir hinten an der Bar und dann habe ich gesagt, so, das war's jetzt. Das mache ich nie mehr. Weil das kannst du nie mehr toppen. Mhm. Wenn ich jetzt heute, wenn ich nochmal anfangen würde und würde sowas organisieren wollen, ich würde das immer daran messen und dann wäre ich enttäuscht, wenn es nicht mehr so werden würde. Für mich war das so ein Ding, wo ich sagte, boah,
Wahnsinn.
Ja, das war...
Vielleicht mal so, ne, einmal so ganz, also es ist ja wunderbar und gleichzeitig einmal so ganz kurz so ein bisschen gegengetreten. Wie habt ihr es denn geschafft, dass das keine reine Selbstbeschäftigung blieb? Ne, weil man könnte jetzt ja wiederum auch weiterdenken. Wer sind denn wiederum die Kunden, die AbnehmerInnen dieser ganzen Ergebnisse? Ne? Also es kommen Menschen zusammen, die visualisieren, die facilitieren, es kommen die Materialien dazu, es kommt die Energie, es kommen die Ideen, es kommen die Methoden, es kommen die Formate, aber wofür? So, und da wäre so meine Frage, wie habt ihr das sichergestellt, dass das was ist, was die Welt auch braucht, was die Welt auch will, über diese Community hinaus?
Also wenn du mich fragst, würde ich sagen, dass das, was diese Methode ja liefert, sind Ergebnisse eines Meetings, einer Veranstaltung, die ein Mensch auf Papier bringt. Ne? Also wo du im Prinzip nachvollziehen kannst, was da passiert ist. Mhm. In einer Welt, die immer schneller, immer digitaler, immer überfrachteter wird, ist das also wo du siehst, das ist handmade, man-made, das hat ein Mensch gemacht und ich verstehe, was ich da sehe und ich war Teil des Ganzen. Ich glaube, das ist so ein Stück weit die Magie. Im Prinzip Magie, hat die Moderation das ja auch schon mal gehabt. Mhm. Da war ja im Prinzip das Motto, Betroffene zu Beteiligten machen und jede Stimme im Raum sichtbar machen. Mhm. Also man hat auch da Stimmen sichtbar gemacht, aber man hat eine Karte gehabt, auf die man 3 Zeilen geschrieben hat und das hing dann da. Das ist ja anders, als wenn ich das, was ich da sage, in ein Bild bringe und mit Text ergänze, weil das ist einfach, also diese Kombination ist einfach das Unschlagbare daran. Und ich glaube, das hat heute mehr Berechtigung als je, weil im Zweifelsfall, wenn du irgendwas einem erklärst und er sagt, ich komme da nicht mit, was du mir erzählst, dann nimmt der einen Stift und einen Zettel und sagt, guck mal, so meine ich das. Und dann, ja, okay, jetzt verstehe ich das. Also ich glaube, das Bild ist schon definitiv stark.
Mhm. Ja. Wie würdest du es sehen?
Ja, wunderbar. Jetzt weiß ich auch, was ich sagen kann. Der David Sibbett, der ja Pionier für diese Arbeit aus den USA war, der auch auf der US war, den ich dann dort kennenlernen durfte. Und wir haben viele Jahre danach noch ganz spannende Sachen gemacht. Der hat ein Erstlingswerk geschrieben, das hieß I See What You Mean. Mhm. Das ist genau das. Und ich sage immer gerne, egal welche Methodik man nimmt, du kreierst mit der Wand, mit der Graphic Wall, mit meinetwegen auch an der Wand ein Papier einfach nur dran getaped, einen dritten Ort. Mhm. Also zwei Menschen unterhalten sich, gehen in einen Dialog oder mehrere und kreieren einen dritten Ort, wie so eine Art Arbeitsbühne. Mhm. Ja, wenn du das zum Beispiel bei der Auftragsklärung machst, dann stehen manchmal die Kunden auf und sagen, ja, und genau an der Stelle, da sind wir jetzt und wir kommen da nicht rüber. Ja, das ist einfach ein anderes Verständnis, als wenn du versuchst mit Worten, wo Menschen unterschiedliche Begriffe unterschiedlich aufgeladen haben, irgendwie zu einem Verständnis. Das passiert halt einfach nicht. Mhm. Und das hast du auch auf der Jubis schon gemerkt. Wir hatten da ganz andere Dialoge in diesen Tracks, wo Menschen sich eben um diese Profession getroffen haben.
Ja. Naja, und es macht eben einfach auch Freude.
Es macht Spaß.
Also ich erlebe es ja selber immer die ganze Zeit, sobald man die Visualisierung ins Lernen bringt, auch auf Konferenzen. Ich war jetzt gestern selber wieder auf einer Konferenz und es wurde parallel zu einem Interview, was ich geführt habe, zu einem Vortrag, wurde visualisiert. Die Leute waren einfach so fasziniert davon, am Ende zu sehen, was ist da rausgekommen, und alle wollen es haben. Mhm. Und das sind dann die Dinge, die auch wirklich bleiben.
Ja, das ist auch Wertschätzung für die Veranstaltung, wenn du einen Visualisierer da hast. Das ist halt was ganz anderes. Mhm. Ne? Also ich weiß, dass wir neben den IAF-Konferenzen mit den Lotsen auch auf Jahrestagung Ideenmanagement waren. Mhm. Ich glaube, zwei Veranstaltungen waren das. Und da waren auch immer Recorder da und standen dann hinten und haben quasi alles das, was da abgelaufen ist, in Bildern festgehalten. Und diese Königsdisziplin der Visualisierung, weil du musst ja da wirklich alles aufnehmen, was da passiert, und das zu Papier bringen. Das ist schon, das ist auch wirklich ein Ereignis, wenn du das siehst. Ne? Und wenn es dann noch einer handwerklich richtig gut kann und gut macht und mit Hilfe, weil er immer jemanden braucht, der auch ein bisschen zwischenspeichert und ihm einsagt, was da noch passiert ist, weil alleine ist es manchmal fast unmöglich, kommen da wirklich ganz grandiose Sachen bei raus. Und das war damals auch schon so. Also ich kann das absolut verstehen, dass Leute das lieben.
Ja. Auf eure Kooperation geschaut. Gab es vielleicht auch mal einen Moment, wo es gekriselt hat oder wo es so ein bisschen so vielleicht eine Flaute gab? Und wenn ja, wie habt ihr das Feuer dann wieder entfacht?
Also der Guido hat uns ja unsere beste Bürokraft ausgespannt.
jetzt wird's gut. Ja, das wird
auch eine schöne Geschichte.
Das ist in der Tat eine schöne Geschichte, ja.
Ja, erzähl.
Ich habe auf der als wir diese Konferenz zusammen organisiert haben, hat Holger Verena eingestellt. Und mit Verena habe ich damals fast täglich telefoniert. Also wir haben im Prinzip diese ganze Konferenz alles miteinander besprochen, was zu besprechen war. Und dann auch auf der Konferenz und ja.
Die Verena hat immer begeisterter erzählt, ich habe heute Morgen schon beim Zähneputzen wieder mit dem Guido das und das geklärt.
Ja, es war.
Und dann habe ich schon gedacht, da passiert was.
Also das war total angenehm mit Verena im Prinzip die ganzen Sachen. War so ein Part dieser ganzen Konferenz, die wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Die Arbeit vor Ort hat Spaß gemacht. Ich muss gerade überlegen, ich hatte noch irgendeinen Aspekt, der da jetzt wichtig war. Auf jeden Fall ist ein Jahr später ist Verena dann mit mir auf eine IFVP-Konferenz geflogen. Dann habe ich Holger gefragt, habe ich gesagt, Holger, hast du was dagegen, wenn ich Verena mitnehme? weil ich das halt wusste, ne, wie gut wir klarkommen und wie viel Spaß das macht, mit ihr auf so einer Konferenz zu arbeiten. Ja, und mittlerweile sind wir verheiratet.
Ach so, und, ausgespannt. Ja, ich dachte gerade, sie ist einfach nur, sind, da hat nur das
nein,
Unternehmen
wir uns,
gewechselt.
Wir haben uns, ja, wir haben
uns dann... Wie gesagt, viel passiert auf vielen Ebenen.
Ah, ja, ja. Wunderschön. Das war, ja. Mhm. Manchmal denke ich, dass das im Prinzip alles so ein bisschen so der Weg dahin war, ne, für mich. Das ist total spannend, was alles passiert, wenn du im Prinzip immer nur, wenn du die Sachen machst, die du gerne machst und dann passieren dann plötzlich Dinge, die du im Prinzip irgendwie nicht geplant hast und nicht für möglich gehalten hättest, aber dann einfach so sind, ja.
Jetzt ist es ja doch bemerkenswert, dass du das als Antwort jetzt rausgekramt hast auf die Frage, wo gab es eine Krise?
Weil die dann nicht mehr da war.
Ja, das hat ein Riesenloch gerissen. Okay. Aber ich hatte natürlich, für eine gute Sache war es ja am Ende. Und wir sind ja bis heute gut im Kontakt. Und das war, glaube ich, der richtige Schritt auch für sie damals. Ja. Es war einfach, wie gesagt, das ist, glaube ich, eine Anekdote, die nochmal zeigt, wie eng wir miteinander unterwegs waren. Und das war eine Höhepunktzeit, muss man ganz klar sagen, in diesen Jahren. Und wir pflegen immer noch unsere kleinen Produktlinien. Aber das war damals, glaube ich, so der Peak auch.
Ja, das war definitiv der Peak. Und danach wurde es ruhiger. Es hat sich ja auch vieles verändert. Jeder hat sich im Prinzip... Dann kamen ja noch ganz bewegte Zeiten, ne, mit der Corona-Krise, wo man im Prinzip gucken musste, wie kommt man überhaupt über die Runden und was bedeutet das alles. Da ist ja wahnsinnig viel in die Knie gegangen, auch was das ganze Thema Workshops angeht. Ja. Wenn ich noch dran denke, dass wir hier Marker desinfiziert haben vor dem Workshop und was so alles halt Thema war. Ja. Und es wurde es musste ruhiger werden nach dieser Veranstaltung. Vorher, das war halt auch so ein absoluter Höhepunkt. Und es ist auch nie mehr eine Veranstaltung nachher so groß geworden. Mhm. Also das war tatsächlich
so ein Momentum, ja, wirklich. Total, ne? Total. Mhm. Was habt ihr voneinander gelernt, persönlich oder auch unternehmerisch? Was würdest du sagen, hast du gelernt von Guido?
Also ich habe von Guido gelernt, nur Sachen zu machen, die Spaß machen und die von Anfang an gut laufen. Weil wir haben alles gelassen, wo wir gemerkt haben, jetzt wird es kompliziert. Mhm. Das mit den Verträgen hat er schon erwähnt. Wir haben gesagt, wenn wir das nicht mit einem Handschlag hinkriegen, dann sollten wir es ganz sein lassen. Das fand ich eigentlich immer das Großartigste. Ja. Ne? Und einfach... Ich halte ihn für einen der kreativsten Köpfe in diesem, grundsätzlich, aber auch in dieser Branche. Und das ist, ja, es ist einfach toll, die Sachen, die Ideen, die man hat, auch einfach Prototypen mal zu machen und einfach mal hinzustellen. Das passiert ja hier auch heute noch.
Ja.
Einfach mal machen.
Einfach mal machen.
Mhm. Was hast du von Holger gelernt?
Viele schlaue Facilitator-Regeln, also die man dann im Prinzip über diese ganzen Tools auch näher gebracht bekommt und dann auch verinnerlicht. Also vieles davon macht für mich auch heute noch Sinn. Mhm. Also ich fand auch mich haben auch diese Veranstaltungen weitergebracht und auch mal so ein bisschen, also wenn du, weil ich war ja gar nicht in diesem Thema drin. Ich bin ja in das Unternehmen gekommen nach dem Studium und war weder ausgebildeter Trainer noch sonst irgendwas. Ich war dankbar dafür, dass ich quasi dann an Trainings teilnehmen konnte, wo ich auch Lust drauf hatte. Mhm. Ja? Also ich bin während des Studiums mal zu ein paar Trainings geschickt worden, als junge Führungskraft, wo man der Meinung war, ich sollte daran teilnehmen. Ja. Das ist dann eher schwierig. Mhm. Ne? Aber das, wo du wirklich Lust drauf hast, das bringt dich definitiv
weiter. Warst du mal in der Schwitzhütte?
Nein, aber ich war tatsächlich... In der Schwitzhütte war ich nicht, aber ich war tatsächlich auf dem Bäuerhof und in diesem, was ist das, ein Gewächshaus oder was dein Vater da steht?
Ja, so eine Kuppel.
Diese Kuppel,
ja,
dieses Kuppelgebäude. Ja, und da das sind so kleine Zimmerchen, wo man da übernachtet. Da war damals der Holger Waldehaar auch da, ne?
Ja. Und was war das für eine Veranstaltung?
Das war mit dem David Sibbett.
Ah ja, das war auch was mit Visualisierung, mit dem David Sibbett in der Eifel, wo auch die Schwitzhütte steht.
Genau.
Ja. Genau. Ja, Holger Balderhaar ist jetzt nochmal gefallen. Ja. Der hat uns beide wieder in Kontakt gebracht. Genau. Und das mit der Schwitzhütte, für die, die es vielleicht nicht wissen, es ist ja auch wichtig, dass wir uns als Facilitatoren, als Moderatoren, als wichtiges Instrument betrachten und sehen. Und ich glaube, ihr legt ja bei den Kommunikationslotsen auch ein, ja, einfach wirklich so zum Ende hin der Ausbildung da nochmal den Grund und Boden gut in Kontakt mit sich zu kommen. Ne? Oder was macht ihr da eigentlich für einen Boden?
Ja, in Kürze, wir haben ja, bei mir ist das in die Familie gekommen, da war ich 23, also das ist das, was ich die längste Zeit meines Lebens mache, über meinen Vater in die Familie gekommen, also den Medizinmann aus der Lakota Tradition, familiär verbunden, der dann auf diesen Hof kam und gesagt hat, das ist ein guter Platz für eine Schwitzhütte. Und seitdem laufen da, mein Vater ist dann da Schüler geworden und seitdem machen wir jeden Monat Schwitzhütte. Ich fahre morgen wieder hin. Ah, ja. Und
Monat ist das.
Ja. Das ist, ist einfach jetzt die Tradition. Und das ist mir, also du kennst es ja selber, wenn man viel in Workshops ist, dann gehst du gerne mal in den Garten und machst irgendwas und ich setze mich dann da einfach rein. Und als wir dann Christina Baldwin und Ann Linnea von The Circle Way kennengelernt haben und lieben gelernt haben und die so viel davon gesprochen haben, dass es auf den Wurzeln von erdbasierten Völkern stammt, ich will jetzt nicht indigen sagen, aber das ist eben aus diesen Wurzeln, habe ich geguckt, okay, ich kenne hier zwei Zeremonien und habe dann die Idee einer Zeremonie und einer, ja, ich will nicht sagen Formats, aber es ist ja, der ein oder andere Circle hat ja schon was sehr Erhabenes. Ja, habe ich die Parallelen gesehen und dann haben wir uns so peu à peu sozusagen selber getraut, etwas, was bei mir sehr privat war, auch ein bisschen mehr zu teilen als Einladung. Und das hilft unseren Teilnehmern zu sagen, wenn ich das hier nicht erlebt hätte, dann hätte ich das in der und der Situation im Vorstand, habe ich jetzt letztens gehört, gar nicht halten können. Also wo kommt diese Arbeit teilweise eben her? Ja. Ne, und das sind ja schon keine zufälligen Formen. Ne, der Kreis, wie gehe ich rein, wie gehe ich raus, was passiert da, was kann ein Handschlag bedeuten? Also diese Art von Etikette, die hatten wir auch auf der Juvis. Da kam dann David Sibbett, nur wir hatten den Kreis ausgerichtet mit Gängen nach den Himmelsrichtungen. Das war eigentlich ein ziemlich erhabenes Plenum. Und David Sibbett kam und hat mir erzählt, das hier ist ja ein Medicine Wheel. Ja, und hat mir dann von seinen Vision Quests und seinen Ideen gesprochen. Und so haben wir dann ein Programm entwickelt, was auf der, wo ich jetzt nicht so tief reingehe, aber was auf der Scholle auch ja, groundbreaking sozusagen war bis zum heutigen Tag. Also wir haben da weiter experimentiert.
Ja, fantastisch. Ja, jetzt ist es ja kein Geheimnis, du ziehst dich ein bisschen zurück oder auch ein bisschen mehr. Es gibt einen neuen CEO, den Marc Schulze.
Ja.
Wie ist das so für dich? Also bist du jemand, der gut Abschied nehmen kann oder
ich glaube,
sagst du, es ist so eine Übergangszeit oder fällt es dir schwer?
Erstaunlich gut. Ich kann erstaunlich gut damit umgehen, weil ich auch das Gefühl habe, dass wir mit Marc genau den richtigen gefunden haben. Also der Holger weiß, dass ich eigentlich schon immer gesagt habe, ich will das nicht machen bis zur Rente. Also das war damals schon für mich klar. Damals habe ich noch gedacht, ich gehe mal nach Amerika. Das ist für mich gerade momentan absolut undenkbar. Aber dass ich das nicht für immer machen wollte, war mir klar. Und ich habe das Gefühl, dass ich so meinen Teil dessen, was ich beitragen kann, beigetragen habe, dass Neuland irgendwie in die Richtung kommt. Das hat mich weitergebracht, das hat die Firma weitergebracht. Und jetzt ist, glaube ich, Zeit für jemand, der mit anderen Tools drangeht, um im Prinzip die Firma weiter nach vorne zu bringen. Und da bin ich froh, dass wir Marc gefunden haben. Und das ist auch so ein Punkt, das hat sich auch von Anfang an gut angefühlt. Und wenn ich da auf mein Bauchgefühl höre, glaube ich, kann das genauso auch weitergehen.
Wenn du jetzt so in diesem Abschiedsmodus bist, worauf bist du so vielleicht im Stillen auch ganz stolz?
Auf
all das.
Auf all das. Also auf diese, auf die Kooperation, auf die Produkte, die daraus resultieren, auf den Einfluss, den ich hatte im Unternehmen, um das in diese Richtung zu bringen. Das war natürlich auch egoistisch, weil es mich ja weitergebracht hat. Ne? Mhm. Aber am Ende halt auch cool, weil es die Firma weitergebracht hat. So, und meine Leidenschaft war jetzt nicht Personalführung und nicht Unternehmensführung, sondern tatsächlich diese Entwicklung in diesem Bereich. Und das ist dann, und wenn man das erkennt, dass man im Prinzip sagt, so, das Feld ist bestellt und jetzt kannst du auch irgendwas anderes tun, ja? Mhm. Und dann kommt jemand, der sich eben genau mit diesen Sachen, mit den Sachen, die ich jetzt nicht so leidenschaftlich mache, da Leidenschaft hat, dann passt das ja eigentlich auch wieder gut. Mhm. Und das ist, glaube ich, gerade der Fall. Mhm. Und ich komme da echt gut klar mit. Mhm.
Was gibst du dem Marc mit? Also gibt es irgendwas so an Leitplanken oder sagst du,
Es gibt ja diesen neugierig bleiben, ne? Neugierig bleiben und immer gucken, gibt es noch irgendwas, was man machen kann? Zuhören? Ne? Mhm. Ich glaube, das ist in der Vergangenheit, sieht man ja, also, und einfach mal was wagen. Also manchmal auch irgendwie auf eine Konferenz gehen, wo man gar nicht hin wollte.
Und auf Englisch noch mal kurz eine Ansprache. Ja. Bei Marc müsste es dann Japanisch sein.
Oder ja. So. Ja, also ja, manchmal, also was wagen und wenn es nichts wird, dann ist es auch nicht schlimm. Aber dieses neugierig bleiben, zuhören, gucken. Und ich, was ich cool fände, wäre dieses kein Jahr ohne Neuheiten, wenn das bleiben würde. Mhm. Weil ich glaube, dass das auch den Kunden gefallen würde, wenn es zukünftig auch immer noch spannend ist, bei Neuland reinzugucken und nicht zu sagen, oh ja, kenne ich ja schon, ist ja immer noch der alte Kram. Also, dass es einfach spannend bleibt.
Ja. Und gibt es irgendwas, wo du sagst, oh bitte das nicht. Und wenn, dann möchte ich es nicht erleben.
Bitte das nicht. Das möchte ich jetzt, glaube ich, nicht sagen.
Alles gut.
Ja.
Jetzt so aus der so Kooperationsperspektive geschaut, für dich ist es ja auch ein Abschied. Ich meine, so eine Kooperation ist ja schon auch sehr an eine Person geknüpft. Wie schaust du so drauf? Und was wäre so dein Wunsch? Was soll erhalten bleiben? Und vielleicht, wie kann es auch gelingen jetzt?
Ja, ich denke, ich finde, man muss, ohne dass es jetzt zu Ende ist, es wird weitergehen. Ich habe auch schon ganz gute Gespräche mit Marc gehabt, aber ich finde auch, manchmal ist es auch okay, wenn was vorbei ist und wenn man mal einen Peak hatte und ne, so. Und ich glaube, das ist was uns beide ausmacht. Wir können auch Dinge feiern und sie dann auch sagen, das war gut so und man muss manchmal auch ein Ende haben. Nicht, dass das jetzt unbedingt zu Ende sein muss, aber ich wäre jetzt nicht der jetzt zum Marc rennen würde und sagen würde, oh, jetzt müssen wir dringend ein Strategie-Meeting machen, wie wir die nächsten 20 Jahre, sondern das muss aus dem Bauch kommen und aus einem Impuls kommen. Von daher, ja, würde ich sagen, das vertraue ich einfach dem Prozess. Wenn wir wieder Lust entwickeln, eine gute Idee haben, dann kommt das schon ganz alleine.
Das ist einer der schlauen Sprüche, die ich meine. Ne? Vertraue dem Prozess.
Genau.
Ja, und dem Leben vertrauen. Ja. Ja? Also das passiert schon. Das hättest du ja nicht alles nicht planen können.
Der Holger hatte, als wir uns kennengelernt haben, hatte er auf der Webseite in den Meta-Tags, also das, was du ja nicht lesen kannst, einen Spruch stehen, der stand: Schlaues Zeug, das reich und glücklich macht. Genau, das fand ich auch so cool. Dann hat er gesagt, ach, das ist ja spannend. Das habe ich meinem Programmierer eigentlich so aus Spaß gesagt, als der mich gefragt hat, sag mal, was ist denn eigentlich das Thema deiner Webseite? Und dann hat er in die Metatext reingeschrieben, schlaues Zeug, weil Holger hat gesagt, schreib mal schlaues Zeug, was reich und glücklich macht. Das fand ich damals auch total cool irgendwie, weil ich glaube, reich ist ein angenehmer Nebeneffekt, aber glücklich ist, glaube ich, definitiv eine ganz wichtige Geschichte, dass man bei dem, was man macht, Spaß hat. Und ich glaube, dann kommt dieser kommerzielle Erfolg, wenn man Glück hat, auch noch dazu.
Okay. Ja. Habe ich euch irgendwas gar nicht gefragt, von dem ihr aber euch gewünscht hättet, dass ich es jetzt noch frage?
Sie hat ja sogar nach der Schwitzhütte gefragt.
Ja.
Also war schon einiges dabei.
Ich glaube auch. Nee. Nee, ich glaube, das war umfassend.
Schön.
Ja.
Na, dann verbleiben wir doch mit dem Spruch, kein Jahr ohne Neuland. Mhm. Und ihr Lieben, Ich verabschiede mich bei euch. Vielen Dank wieder fürs Zuhören, dass ihr wieder dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja, das war Organisationen entwickeln, der Become Better Podcast für wirksame Führung und Zusammenarbeit. Danke, dass du deine Zeit mit uns verbracht hast. Gefällt dir unser Podcast? Dann würden wir uns riesig freuen, wenn du den Podcast in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Und falls du über Apple Podcast oder Spotify hörst, dann gib uns doch auch gleich 5 Sterne und folge uns, denn das hilft uns enorm dabei, weitere Menschen zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, eine Welt zu schaffen, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!